Jetzt aber erstmal, das ist vielleicht ein Diskussionsthema, liebe Gebührenzahler, was Sie dann auch mit Dani Fine kurz besprechen können im sogenannten Hangout on Air, ist ja, letzte Woche sind die Olympischen Spiele zu Ende gegangen. Ich hatte zu Beginn der Olympischen Spiele den Sportjournalisten Jens Weinreich hier zugeschaltet und hatte ihn gebeten, doch mal zu schildern, wie denn so die Arbeitsbedingungen sind im Vergleich zu Peking und London eben. Und hatte ihn auch gebeten oder zumindest die Hoffnung ausgedrückt, dass ich ihn nochmal in die Sendung nehmen kann. Nun ist mittlerweile Jens Weinreich, der Sportjournalist, selbst zu einer Nachricht geworden. Da wird es gleich in dem folgenden Interview gehen, was ich vorgestern aufgezeichnet habe. Zuerst allerdings muss ich Ihnen noch vorweg schicken, dass mittlerweile es heftige Diskussionen um den Sportjournalisten Jens Weinreich gibt. Die sind sehr kontrovers, werden sie geführt, weil zum einen behauptet Jens Weinreich, dass er im Deutschlandfunk bzw. im Deutschlandradio Kultur nicht mehr arbeiten darf. Er ist dort nicht mehr erwünscht, zu einer Persona non grata, hätte ich fast gesagt, gemacht worden. Zumindest ist die freie Mitarbeit aufgekündigt worden. Er behauptet, er hätte Berufsverbot und jetzt entspinnt sich da auf beiden Seiten der Lage eine heftige Diskussion. Ich will mit diesem Medienmagazin versuchen, dort etwas Sachlichkeit hineinzubringen. Ich habe auch noch die Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wenzin, interviewen können. Hören Sie zunächst erstmal Jens Weinreich, den ich zu Beginn des Interviews fragte, wie denn seine Bilanz zunächst Olympia in London aussieht.
Also die großen Enthüllungen oder die großen Skandale gab es diesmal nicht. Es sind eigentlich, glaube ich, so drei Punkte. Das erste ist, dass es natürlich, da konnte man von ausgehen, dass es etwas doch teilweise Grandioses ist, wenn Olympia in die Städte zurückkehrt, in Metropolen, wenn man es eben nicht nur auf ein Raumschiff austrägt, wie es zuletzt die Chinesen, wie es eigentlich fast jeder macht, irgendwie in diesen riesigen olympischen Zentren, die danach keiner braucht. Und das haben die Briten fantastisch gemacht in der Stadt. Also Triathlon war das, glaube ich, rund um den Buckingham Palace. Das sind so Landmarks, das bleibt. Wir erinnern uns an die Bilder und das brennt sich weltweit ein. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es in der Tat keine großen Skandale gab. Deren große Angst war sowas wie Terroranschlag, wollen wir alle nicht hoffen. Und das dritte ist, dass die Deutschen eigentlich mit ihrer, in der deutschen Sportpolitik, mit ihrer unglaublichen Intransparenz zwischen DOSB, Deutschen Olympischen Sportbund, Bundesinnenministerium als Hauptsponsor und auch dem Sportausschuss im Bundestag, dass die mit dieser Intransparenz, die über Jahrzehnte quasi gewachsen ist, eigentlich negative Schlagzeilen produziert haben während der Spiele und das durchaus akzeptable Abschneiden der Sportler und das Auftreten einer sehr jungen, anders sozialisierten Generation von Sportlern, ja, dass sie das eigentlich geprägt haben. Da war der Fall Nadja Drygala, den man so irgendwie so händeln wollte, wie man es immer händelte, schickt man die mal nach Hause, denn ist Ruhe oder die geht nach Hause, ja. Und dann war eben grundsätzlich über die ganze Zeit die Frage Transparenz beim Umgang öffentlicher Mittel, Stichwort Sportförderung, Bundesetat und das Geheimhalten von sogenannten Zielvereinbarungen.
Die wurden ja dann zumindest verbal korrigiert. Das sind vielleicht unglückliche Wendungen, habe ich, glaube ich, gelesen. Man wollte natürlich die Sportler nicht unter Druck setzen. Glaubst du diesen Beteuerungen, dass man nur das Beste wollte?
Es ist Unsinn. Im Grunde ist es Unsinn. Im Grunde hätte man auch das anders kommunizieren können. Aber da muss man das ganze System umstellen. Da muss man das System, das ist nicht nur Kommunikation, das sind ja auch Entscheidungsprozesse, da musste man das System umstellen und auf eine öffentlich transparente Basis stellen. Es ist ja im Grunde auch so, dass die Verbände, es gibt 26 Sommersportverbände momentan, um diese Verträge reden wir, dass die gern wissen würden, was der andere Verband bekommt und warum er was bekommt. Und Verbandsvertreter, hohe Verbandsvertreter haben in den letzten Monaten bei mir angefragt, weil ich das Thema immer über die Jahre betreue, habe und angefragt, Herr Wernig, können Sie uns nicht irgendwelche Infos geben? Was kriegt der andere? Ja, das ist eine absurde Situation. Auf der anderen Seite BMI und DOSB, diese Informationsblockade, die bringt natürlich auch Macht. Information ist Macht. Ich habe als Einzige die Information oder die beiden Institutionen, die sich einig sind, die nicht kontrolliert werden vom Sportausschuss, wo Sportlobbyisten drin sitzen, die teilweise Verbandsfunktionen haben, die können dadurch Macht ausüben, Druck ausüben. Und das ist ein System, was, ich glaube, zum demokratischen Gemeinwesen einfach nicht passt.
Dann wurdest du selber zur Nachricht plötzlich während der Olympischen Spiele. Du hast sehr offensiv im Blog darüber geschrieben. Wenn man das vorlesen würde, wären das mindestens 15 Minuten. Vielleicht lässt sich eine Kurzfassung für die Medienmagazin-Hörer zusammenfassen. Vielleicht die wesentlichsten Punkte deiner, ich glaube, erstens Befindlichkeit gegenüber Sportjournalismus generell auf der einen Seite und dem, was der Deutschlandfunk dann als Betriebsklima beschrieben hat.
Es ist im Grunde ist es die Diskussion, die ich vorher skizziert habe, über die Frage Transparenz im Umgang mit öffentlichen Mitteln, Transparenz der Entscheidungsfindung. Das ist eins meiner Themen als Journalist. Ich glaube, das hat auch, da bin ich sehr altmodisch, ich glaube, das ist die Aufgabe des Journalismus, genau das, was diejenigen, die die Macht ausüben, in welcher Art auch immer, nicht öffentlich sehen wollen, dass man das öffentlich machen soll. Das habe ich über Jahre versucht zu forcieren. Und da kulminierte das so ein bisschen. Und als dann der Bundesinnenminister dann auch noch sich andeutete, da will man auch weiter, obwohl es einen Gerichtsbeschluss dazu gab, dann will man auch weiter diese Sachen unter Verschluss halten. Da kam mir doch der Gedanke, und dann hatten wir noch die Diskussion kurz zuvor mit dem Werbeauftragten des Bundestages, ja, und da kam mir der Gedanke, okay, jetzt bringst du auch das Thema nochmal, dann machst du dich auch frei, denn das schwelte ja schon eine Weile. Ich musste warten, weil ich quasi gefeuert wurde und mir standen tarifrechtlich noch 3 Durchschnittsgehälter des letzten Jahres zu und da musste ich warten. Und als das dann auch auf dem Konto war und dann sich das so zuspitzte, diese ganze Diskussion, da habe ich gedacht, okay, das ist der richtige Augenblick. Persönlich hatte ich es längst verarbeitet. Das war natürlich eine schwere Zeit, eine Enttäuschung und so weiter. Ich habe gedacht, das passt. Das ist noch ein Mosaiksteinchen, wo sich der ein oder andere vielleicht ein besseres Bild zusammenmalen kann.
Für jemand, der den Fall jetzt nicht kennt, ist es wahrscheinlich schwierig, dem jetzt zu folgen. Vielleicht kann man es noch mal pointierter sagen. Es geht zum einen, du benutzt eine sehr starke Vokabel, die in den 70er Jahren politisch entstanden ist, nämlich Berufsverbot. Da wurden Kommunisten, nur weil sie der Kommunistischen Partei, der DKP, angehörten, nicht für den Beamtendienst zugelassen. Das Wort ging dann sogar in die französische Sprache über als Le Berufsverbot. Also eine sehr, sehr starke Vokabel. Du wirfst dem Deutschlandfunk vor, dich hier bewusst aus dann doch wieder politischen Gründen nicht mehr weiter zu beschäftigen. Ist das noch etwas mit einer Woche Abstand, was du aufrechterhalten würdest?
Subjektiv für den ganzen Sender, für das Haus, kommt es diesem gleich. Subjektiv ist es so. Und diese subjektive Wahrnehmung, die nehme ich mir schon raus. Und da lasse ich mir auch nicht dazwischen reden. Das ist objektiv betrachtet und in der Historie. Und ich komme auch aus der DDR und verfüge da auch über einiges Wissen, dass es dann vielleicht objektiv diesen Tatbestand quasi nicht erfüllt, ist was anderes. Subjektiv, das habe ich auch begründet, ist es das de facto. Denn ich habe für eine Redaktion gearbeitet, ich habe ein Ultimatum gestellt bekommen. Ich habe, obwohl ich den Namen Deutschlandfunk nicht mal genannt habe, zu keiner Zeit, habe ich in meinem Blog, so wie ich es immer tue, journalistische Grundsätze verhandelt und habe gesagt, wie man journalistisch damit umgehen sollte, wenn der Sportausschuss des Bundestages so intransparent weiter vorgeht und so auf Veröffentlichungen reagiert, dass er sagt, unsere Sitzungen sind ab sofort wieder geschlossen, hinter verschlossenen Türen. Und daraufhin habe ich Modelle entworfen, wie Journalisten da mit umzugehen hätten. So, das war nicht erwünscht. Eine Diskussion alleine darüber war nicht erwünscht, weshalb man mir ein Ultimatum gestellt hat, mündlich, damit keine Spuren hinterlassen werden. Aber dieses Ultimatum wird inzwischen auch gar nicht mehr negiert. Da geht man gar nicht drauf ein. Das Ultimatum hieß, wenn du nicht sozusagen diese Kritik zurücknimmst, noch meine Kritik, die ich oft geäußert hatte, die ich im Sender geäußert hatte, in einem Kommentar und auf einer Konferenz des Deutschlandfunks, als man mich gebeten hatte, also das journalistische Grundsatzreferat zu halten, wenn du diese Kritik nicht zurücknimmst, dann haben wir keine Zukunft mehr. Natürlich habe ich mich nicht brechen lassen, so empfinde ich das. Habe das nicht zurückgenommen und habe das weiter begründet, zumal ich ja nicht mal den Sender genannt hatte und auch keine Kollegen angepisst hatte, nichts dergleichen. Woraufhin man mir nicht nur die Zusammenarbeit, also in dieser Redaktion, sondern für das ganze Haus Deutschlandfunk und gleich noch mit für den Schwestersender Deutschlandradio Kultur, also für das ganze Deutschlandradio verweigert hat und mich gekündigt hat.
Du gehst sogar noch weiter. Du sagst, da gäbe es politische Verflechtungen mit dem Deutschlandradio, dass man dort nicht auf Eigeninitiative gehandelt hätte, sondern auf Anweisung politischer oder sportpolitischer Funktionäre. Hast du dafür Beweise, Belege?
Anweisungen habe ich nicht gesagt und würde ich auch nie sagen. Ich weiß, dass es einen Hinweis gegeben hat aus dem Sportausschuss. Ein Hinweis, der direkt erging auf diesen Blogbeitrag. Das hat es gegeben und es hat in den vergangenen Jahren immer mal Hinweise aus dem Sportausschuss und Beschwerden gegeben, Anrufe, Gespräche und so weiter. Und es gibt halt im Sportausschuss, da treffen sich immer einen Tag vor Sitzung des Sportausschusses ist mittwochs und dienstags davor treffen sich immer die Fraktionssport Verantwortlichen in der CDU beispielsweise unter Beteiligung des parlamentarischen Staatssekretärs aus dem BMI, der eigentlich kontrolliert werden sollte. Christoph Bergner heißt der Mann vom Sportausschuss, der sitzt dann da immer mit drin. Und da, das weiß ich von Quellen und Informanten, da hat man mehrfach über mich gesprochen. Da fielen dann solche Worte wie Schmierfink, wie kann man dem endlich mal das Handwerk legen? Und da hat auch mal einer vorgeschlagen, Mensch, man müsste doch mal an Intendanten und Chefredakteure gehen. Mehr habe ich nie gesagt. Was andere da interpretieren, ist nicht meine Sache.
Aber weil du so eben die Transparenz sehr hochhängst, wäre es wahrscheinlich sinnvoll für die Diskussion, gerade solche Belege zu präsentieren. Aber ich vermisse die.
Die habe ich präsentiert. Ich wurde auch im Bundestag einmal attackiert mit meiner Berichterstattung. Das muss ich auch gar nicht. Es gibt Informantenschutz, da müsstest du eigentlich Bescheid wissen darüber. Das muss ich auch gar nicht. Und das ist auch eine... Das geht dann auch in, es gibt auch andere, die das in Eidesstatt zur Not erklären würden. So weit will ich aber gar nicht gehen. Ich habe die Zusammenhänge dargestellt und habe nie, wie es interpretiert wird, natürlich gesagt, es gab Anweisung A und raus. Ne, sondern ich habe gesagt oder angedeutet, dass sich da vieles traf, dass sich da sozusagen das Interesse auch von einigen Journalisten, die unter anderem jetzt davon profitieren, dass Beiträge von anderen gemacht werden müssen, die ich nicht mehr mache, und auch von einigen Sportpolitikern, denen das jahrelang ein Dorn im Auge war, meine Berichterstattung, für die ich übrigens mit einigen Preisen ausgezeichnet wurde, dass sich da einiges trifft. Mehr habe ich nicht gesagt.
Gibt es denn noch bei der anscheinend dann doch verhärteten Position, auch beim Deutschlandfunk, der sagt, man kann sich eine Zusammenarbeit mit dir nicht mehr vorstellen, gibt es denn noch etwas, was du bedauerst möglicherweise in diesem Verfahren der Kommunikation mit dem Austausch in der Diskussion?
Nein, absolut nicht, weil das, was da liegt, was auf dem Tisch liegt, das habe ich präsentiert. E-Mails, lange E-Mails, erklärende E-Mails, die immer inhaltlich argumentiert haben, da verfüge ich noch über eine Menge. Da kam von der anderen Seite so gut wie gar nichts. Wenn es das gegeben hätte, dann hätte ich das in diesem Zusammenhang auch präsentiert. Aber nein, da war es so, dass ich wochenlang dann hingehalten wurde und dann irgendwie diese merkwürdigen Kündigungsschreiben kamen, dass mir ja nicht mal die Gründe mitgeteilt wurden. Dann habe ich gesagt, warum soll ich zu einer Anhörung gehen, die mir empfohlen wurde, um das Verdikt, was schon feststand, mir entgegenzunehmen. Also ich übertreibe jetzt leicht, aber das haben manche Leute, die das kommentiert haben, auch gesagt, juristisch ist das einfach absurd. Ja, im Rechtsstaat sozusagen das Urteil steht fest, dann wird der Delinquent nochmal vorbestellt, um das Urteil nochmal, ist es absurd. Man hat mir nie irgendetwas mitgeteilt, man hat auf meine Fragen und Anfragen nicht mehr reagiert. Die jetzige Chefredakteurin, die meint, über mich urteilen zu können, die ist gerade neu angetreten, die kennt mich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben an irgendeiner Sitzung im Deutschlandfunk teilgenommen, einer Redaktionssitzung. Sie nimmt das auf, was ihr Leute zuflüstern, hat auf meine Anfrage auch nicht reagiert. Das ist es. Ich kann da nichts bereuen, weil de facto habe ich alles dargestellt, was faktisch inhaltlich darzustellen ist.
Der Journalist Jens Weinreich. Gleich hören wir die Chefredakteurin hier im Radio 1 Medienmagazin.